Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe vom Rudelgebrüll, dem deutschen Detroit Lions Fan Podcast. Wir haben uns etwas Zeit gelassen mit der neuen Folge. Deshalb gibt es in dieser Folge auch sehr, sehr viele neue Themen zu besprechen. Zum einen müssen wir, tut mir leid, leider wieder auf das Divisional Round Spiel gegen die Commanders zu sprechen kommen. Dann wollen wir über den Abgang von Ben Johnson bei den Detroit Lions sprechen und auch den Abgang von Aaron Glenn. Dann die Promotion von Calvin Shepard zum neuen DC sowie die Rumors rund um den neuen OC. Also ihr seht, es gibt jede Menge Punkte zu besprechen und vielleicht war es ja ganz gut, das nicht direkt so nach dem Spiel zu machen. Ich muss nämlich persönlich für mich sagen, ich hatte schon ein bisschen dran zu knabbern, aber jetzt geht es mir doch schon ein bisschen besser und ich freue mich auf die Offseason und auf den entsprechenden Draft. Deswegen, ja, lasst uns keine Zeit verlieren, gehen wir direkt rein in das Spiel der Detroit Lions gegen die Washington Commanders, das Divisional Round Game, das die Lions 45-31 verloren haben. Und an der Stelle muss man es erstmal sagen, Ehre wem Ehre gebührt. Die Washington Commanders haben hervorragendes Spiel gemacht. Allen voran für mich Wahnsinn, was Jaden Daniels geleistet hat. Man muss sich das mal vorstellen, du kommst da als Rookie in eine Saison zu einem Team, was letztes Jahr noch wirklich sehr, 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 sehr schlecht war, wo eigentlich keiner dieses Jahr mit den Playoffs gerechnet hat. Führst die durch so eine Saison, kommst dann nach Detroit ins Ford Field, wo es unglaublich laut ist, wo ja Lions auf dich warten, wo du weißt, es wird extrem physisch und extrem schwierig. Und der Typ blieb echt so super cool, wirft zwei Touchdowns, fast 300 Yards mit einem Passer-Rating von 122,9. Das Ganze als Rookie, da muss man schon sagen, Hut ab. Er hat jetzt, glaube ich, auch den Rekord für die meisten Passing-Yards eines Rookies in den Playoffs eingestellt. Also auch da an der Stelle sehr, sehr stark, was Jaden Daniels geleistet hat. Aber man muss insgesamt die Washington Commanders-Mannschaft da loben. Auch das Rushing-Game hat gut funktioniert mit Robinson. Und ja, Daniels ist ja ebenfalls auch gelaufen, aber auch Ekeler, also 182 haben sie im Team. Es gab jetzt nicht so den einen Running Back, der rausgestochen hat, wenn, dann war es vielleicht Robinson, aber sie haben im Team das schon ganz gut gemacht mit 4,3 Yards im Average. Also da auch eigentlich eine Stärke der Lions, die es ja war, aber vielleicht auch dem geschuldet, dass es zu viele Verletzungen jetzt bei den Lions gab, die Run-Defense. Die konnten die Washington Commanders eigentlich ganz gut überwinden und das in dem Dreierpaket mit Robinson, Daniels und Ekeler. Und ja, auch die Receiver waren sehr erfolgreich mit fast 300 Yards gegen uns. Allen voran Terry McLaurin, auch wenn Diami Brown da mehr Yards insgesamt hatte. Terry McLaurin hatte noch den Touchdown dazu. Also das haben sie sehr, sehr gut gemacht, muss man einfach sagen, sehr, sehr schöne, ausgewogene Offense mit 42 Carries zu 44 Receptions im Endeffekt. Also da muss man einfach den Hut davor ziehen, dass die Commanders da richtig, richtig gut im Spiel waren, aber auch die Defense der Commanders war sehr, sehr stark. Jeremy Chinn, Tackle Monster, 12 Total Tackles, 7 Tolo, Solo Tackles und Pass Deflected. Was mir für mich rausgestochen hat, war auch die Pass Defense, allen voran dort Mike Sanristrill, der zwei Interceptions gefangen hat, eine davon ja unglaublich gut gegen J-Mo in der Endzone. Klar darf Goff diesen Ball dann im Endeffekt nicht werfen, weil J-Mo nicht die Separation hat, die er eigentlich da haben sollte. Aber das war ganz viel von Sanristrill im Endeffekt, weil er die Route wunderbar mitgelaufen ist. Ist erst Auszeit mitgelaufen, als dann J-Mo den Cut in die Mitte macht und kurz ein Stück langsamer wird, dann drückt er sich vor ihn, nimmt da die Geschwindigkeit zum Schluss mit auf und kann den Ball wunderbar abfangen. Quinn Martin hatte den Pick 6 für die Commanders. Insgesamt einfach stark gemacht. Und auf Seiten der Lions muss man halt eben sagen, dass ja, dann nachher, ja, ist vielleicht einfach ein Fehler zu viel war. Also insgesamt 5 Turnovers. Für mich war es so, ich hatte in dem Spiel das Gefühl, man kann immer noch einiges machen, aber man hat sich immer mehr Steine in den Weg gelegt und am Anfang dachte man, okay, jetzt wird es nicht so einfach, okay, jetzt wird es schwieriger. Aber irgendwann war der Punkt auch gekommen, wo man dann gedacht hatte, ja, okay, jetzt funktioniert es halt, jetzt schaffen wir es nicht mehr. J-Mo, der den Ball wirft, wo er nicht werfen darf. Jared Goff mit, wie gesagt, einigen Interceptions, die überhaupt nicht gehen. So ein bisschen der Game Changer war ganz am Anfang auch der Fumble von Jared Goff. Da kommen so ein paar Sachen zusammen. Also zum einen waren wir da sehr, sehr gut im Spiel mit Jahmyr Gibbs, der bis dahin, ja, über die Commanders drüber gelaufen ist. Wir gehen aber empty Backfield bei 3rd-and-1. Haben die Lions vorher in der Saison auch sehr oft gemacht und es hat sehr oft funktioniert, weil man hatte den Look, den man wollte. Man hatte auch im Endeffekt Warner dann im Wagner dann in Coverage von Amon-Ra St. Brown, aber Amon-Ra St. Brown rutscht halt aus und daher, ja, ist der Pass nicht da. Dann hat man Graham Glasgow ist, glaube ich, derjenige, der dort an der Stelle von Armstrong dann geschlagen wird. Er kommt viel zu schnell durch und Goff hält halt den Ball nicht fest. So, und das sind halt ein paar Sachen, die dann da zusammenkamen, die dann zu diesem Turnover geführt haben. Das war so der erste Knackpunkt. Ein weiterer Knackpunkt für mich war noch, als wir dann in der Defense bei den Commanders in der Red Zone 4rd-and-2 und du stehst mit 12 Leuten auf dem Feld, gibst den Commanders dann nochmal ein freies First Down. Es war einfach im Endeffekt viel zu viele, ja, Fehler, die Lions gemacht haben, die sich dieses Spiel dann gekostet haben. Es gab ein paar Spieler, die muss man rausnehmen, wo man sagen muss, hey, die hatten wirklich einen sehr, sehr guten Tag. Allen voran natürlich Jahmyr Gibbs, kann man keinen Vorwurf machen, für 105 Yards gerusht, 70 Yards gefangen, mal wieder 2 Touchdowns. Also man hätte, wenn man ja nicht in Rückstand, so früh in Rückstand geraten wäre und einen solchen Rückstand gehabt hätte, wo man immerhin hinterherläuft, wahrscheinlich das Spiel mit Jahmyr Gibbs entscheiden können. Aber ja, die Fehler haben leider dazu geführt, dass man dann viel passen musste. Jared Goff hatte auch nicht gerade seinen besten Tag. Die O-Line hatte nicht ihren besten Tag. Deswegen, ja. Amon-Ra St. Brown muss man vielleicht auch noch an der Stelle nennen, der nochmal für 137 Yard 8 Catches hatte, der auch unglaublich stark gespielt hat. Und ja, das war es dann eigentlich auch schon. Also ich glaube, Penei Sewell hatte noch einen guten Tag, aber Jared Goff hatte keinen guten Tag. Der Graham Glasgow, wie gesagt, hatte keinen guten Tag. Die Interior O-Line insgesamt kam ja nicht so stabil in diesem Spiel vor. Und dann hatte natürlich noch das Thema der Verletzung ganz am Anfang von Amik Robertson. Ich glaube, du hast in diesem Spiel nochmal 3 DBs verloren. Ja, unglaublich viel Pech, gerade mal Amik Robertson im letzten Spiel davor gegen die Vikings unglaublich stark gegen Jefferson gespielt hat. Und du hast es gedacht, okay, cool, der ist jetzt richtig in Playoff-Form. Du hast jetzt einen, der da ja den Schritt nach vorne macht in der Gruppe, die sowieso schon gebeutelt und angeschlagen ist. Und dann ist es, keine Ahnung, das erste, zweite, dritte Play in dem Spiel, ich weiß es gar nicht mehr, wo er sich dann verletzt. Einfach unglaublich bitter. Deswegen, ja, bei uns hat nicht viel funktioniert, bei den Commanders hat wirklich alles funktioniert und deswegen sind die Commanders auch verdient weitergekommen. Jetzt hat man das Spiel der Commanders ja auch gegen die Eagles gesehen und hat gesehen, ah, da ist nicht so viel funktioniert. Also, kann man schon sagen, das war so ein Spiel für den Commanders, wo wirklich das A-Game, wo wirklich alles auch gepasst hat. Und bei den Eagles dann nicht so. Das heißt also, ja, man hatte vielleicht auch das Pech, dass bei denen halt alles so lief wie geplant und bei uns überhaupt nicht. Man hat ja trotzdem noch 31 Punkte aufs Board gebracht, von Seiten der Lions, trotz 5 Turnovers. Wenn man das mal so ein bisschen rechnet, ja, da hätte man definitiv die Commanders schlagen können, aber halt nicht in der Form. Bei den Eagles, ich glaube, den Commanders gegen die Eagles hat man auch gesehen, was halt eine gute Defense dann auch ausmachen kann, vor allem eine gute D-Line, die Daniels da ständig unter Druck hatte. Das war bei den Lions auch nicht so der Fall. Man hatte keine Sacks. Eigentlich haben die Commanders einiges an Sacks zugelassen in der Regular Season. Und jetzt sind Sacks zwar nicht die Hauptstat oder die wichtigste Stat, aber Sacks sind auch immer, ja, Drivebreaker. Und so einen hätte man definitiv gebraucht gegen die Commanders, denn die Commanders haben fast immer gescored und mussten nur einmal im Spiel entsprechend punten. So, und das wäre das gewesen. Du brauchst einen Sack, damit du sie stoppst, und dann müsst ihr punten müssen, oder du brauchst eine Interception. Die hatten wir aber leider auch nicht, also keine Turnovers irgendwo kreiert auf unserer Seite. Ja, und das führt dann halt zu diesem Ergebnis. Für die Commanders, ich finde es schade, dass sie jetzt nicht weitergekommen sind, aber die hatten da auch gegen die Eagles wenig Chancen. Saquon Barkley hat das Spiel für die Eagles fast im Alleingang gewonnen. Und ja, deswegen heißt der Super Bowl Eagles gegen Chiefs. Für mich super uninteressant. Da muss ich überhaupt noch schauen, ob ich mir das überhaupt anschaue. Dann war ja noch ein Thema, Ben Johnson auch dann jetzt in diesem Spiel. Also Ben Johnson ist ja zu den Chicago Bears gegangen und wird dort Head Coach. Und das war so, ja, kurz nach dem, ich glaube, keine 48 Stunden nach der Niederlage hat er dann verkündet, dass er Head Coach bei den Bears wird. Und dann gab es auch schon die ersten Bilder von ihm in der Bears Facility. Und es gab einen Bericht von Adam Schefter, wo es hieß, dass er mit Hochdruck schon dran ist, seinen Staff zusammenzustellen, und da sind die Wellen etwas hochgeschlagen, auch bei den Lions-Fans, weil man sagte, ja, der war schon während des Divisional Games gegen die Commanders mit dem Kopf schon bei den Bears und er hat sich nicht richtig vorbereitet. Und ich glaube, das kann man getrost als, ja, Hirngespinst bezeichnen von den Leuten. Wie gesagt, wir haben trotz 5 Turnovers 31 Yards aufs Board gebracht, was waren richtig gute Plays dabei. Es war natürlich, also der J-Mo-Pass, würde ich sagen, bringt J-Mo einfach nicht in diese Situation. Das war so ein Trickplay zu callen, war vielleicht nicht richtig, hat, wenn es geklappt hätte, hätten wir aber alle da gestanden und hätten total gejubelt. Dieser Pitch-Pass von dieser Lateral and Pitch, den man mit Montgomery und St. Brown hatte für 20 Yards, der hat ja auch funktioniert. Also der Ben Johnson war da schon locked in. Und man muss ja dazu sagen, dass er hatte ja auch schon ein Interview mit den Bears. Jetzt kann man dem Ganzen auch kritisch gegenüberstehen und sagen, ja, Moment, Interviews sollten erst nach dem Super Bowl geführt werden dürfen, egal ob man noch in der Saison ist oder nicht. Wäre vielleicht eine ganz gute Sache, dann hat jeder die gleichen Chancen, kein Coach muss Angst haben, wenn er jetzt wie Ben Johnson in den Super Bowl kommt, dass eventuell ein anderer Coach oder ein Coordinator, der nicht in den Super Bowl gekommen ist, aber schon ein Interview geführt hat, dort so beeindruckt, dass er ihm den Platz wegnimmt und dass man einfach sagt, okay, Interviews mit für neue Coaches etc. sind erst ab nach dem Super Bowl erlaubt. Das wäre etwas, was ich natürlich verstehen könnte als Lösung von der NFL, was ich gut fände. Was allerdings, ja, ganz normal ist, dass Coaches natürlich schon, oder Coordinators, wenn sie irgendwo Head Coach werden, sich Gedanken machen um das Personal, was sie dann eventuell anstellen. Also wer wird OC, wer wird DC? Laut Jeremy Reisman von Pride of Detroit ist das auch immer ein großer Teil dieser Interviews. Also wenn ich mich da als Coordinator keine Gedanken gemacht habe, und mich da nicht vorbereitet habe, dann sitze ich in einem Jobinterview und kann ja zu einem großen Teil gar nichts sagen. Von daher ist das Ganze ganz normal. Also ich glaube, und ich glaube, Amon-Ra St. Brown hat auch gesagt, der Typ war voll fokussiert und man hatte da einen Plan. Das war alles so, und ich glaube nicht, dass das wäre ja auch totaler, also was ist das? Das ist schon fast eine Verschwörungstheorie. Und was hätte Ben Johnson denn davon, wenn er sich da selbst sabotieren würde in einem seiner wichtigsten Spiele seiner ganzen Karriere. Also der Mann wollte den Super Bowl gewinnen, da besteht absolut überhaupt kein Zweifel dran. Und wir sollten einfach dankbar sein, dass Ben Johnson noch so lange bei den Lions geblieben ist. Er hatte jetzt schon ein paar Mal die Möglichkeit, ja auch schon früher zu gehen, aber hat es dann nicht getan. Es ist natürlich schade, dass es die Bears sind, ne? Also Division Arrival hat man natürlich ungern, aber wir wünschen ihm auf dem Weg natürlich alles Gute. Und viel Erfolg, sage ich jetzt mal bewusst aus eigenem Interesse nicht, aber auf jeden Fall mal alles Gute. Dann kommen wir ja dazu, genau. Ben Johnson bei den Chicago Bears. Und natürlich, auch erstmal Glückwunsch an die Bears zur Verpflichtung von Ben Johnson. Das ist natürlich, er war ein absolutes Mastermind, was das Offensive Scheme anbelangt bei den Detroit Lions. Da gibt es gar nichts. Ein unglaublich starker Offensive Coordinator, unglaublich kreativ. Da bin ich gespannt, wie er es bei den Bears macht. Es kommt da viel auf die Execution an bei den Plays von Ben Johnson. Da muss alles glatt laufen. Es ist sehr viel Timing und Rhythmus, die Offensive von den Lions mitbringt. Das wird er nochmal implementieren können. Ich glaube, mit Caleb Williams hat er auch einen Quarterback, mit dem er sehr gut arbeiten kann. Das vom Scheme her glaube ich, dass das auf jeden Fall den Bears natürlich da an der Stelle gut tut. Ich denke mal, man wird bei den Bears dann zunächst mal die Offensive Line adressieren und die in Schuss bringen, denn damit steht und fällt alles eigentlich, stand genauso bei der Lions Offense jetzt. Wenn man vielleicht was kritisieren kann an der Offense, dann das, ja, ich sag mal, viel über die Mitte gelaufen sind. Das hat man jetzt auch dann nochmal gegen die Commanders gemerkt. Die Offense war nicht dafür ausgelegt, sag ich mal, hinterher zu laufen und nachher zu trailen. Also diese Two-Minute-Drives, es waren ja Pässe an die Sideline, waren eher selten bei uns in der Offense. Und natürlich dann Running Game, was beides nicht, also wenn Pässe über die Mitte und Running Game sind natürlich nicht gut, wenn ich so eine Two-Minute-Offense spielen muss, weil es einfach viel zu viel Zeit kostet an der Stelle. Das war so vielleicht der einzige kleine Knackpunkt. Ansonsten war die Offense ja die beste Offense in der Regular Season. Und die beiden Jahre davor, wo Ben Johnson war, war man auch immer in den Top 10 beziehungsweise Top 5, was Offense betrifft. Also da ist es schon, ist er natürlich schon super stark. Dann, ja, die Running Back Situation ist auch natürlich eine andere bei den Bears. Also ich würde jetzt, mein Rat vielleicht an die Bears-Fans wäre, nicht am Anfang zu viel erwarten, denn diese Mannschaft muss ja erst noch entsprechend auch gebaut werden. Sie haben unglaublich gute Waffen, gerade was Quarterback und Receiver angeht, aber was O-Line und Running Back angeht, ich glaube, da an der Stelle muss einiges gemacht werden. Abseits vom Taktischen ist, glaube ich, Ben Johnson, wie ich ihn jetzt so gesehen habe, ein sehr, sehr strenger Typ. Also ich glaube, da kann man auch ab und zu was zu hören bekommen. Dan Skipper hat gesagt, er hat an den Spieltagen immer so ein 5-Yard-Radius um Ben Johnson gezogen, hat gesagt, da gehe ich nicht näher ran, weil ansonsten, ja, gab's was auf die Ohren von Ben Johnson. Er ist an der Stelle da sehr, sehr akribisch. Bin ich gespannt, wie das funktioniert. Bei uns, ich fand, die Mischung war natürlich klasse zwischen Dan Campbell, der dieser Players-Coach ist, dieser Motivator und Buddy, und dann auf der anderen Seite dann dieses strategische Mastermind mit Ben Johnson. Das war eine sehr, sehr gute Mischung. Ich hab's letztes Mal auch immer gesagt, ich glaube, um eine Culture oder sowas zu entwickeln in einer Franchise, wäre Aaron Glenn von den beiden der bessere Head Coach, weil, ja, ich einfach die Art und Weise, wie Glenn auch mit den Spielern umgeht, ich glaube, etwas ist, dass er da viel, viel besser ankommt und auch mehr Gehör findet. Ich glaube, Ben Johnson ist schon so ein Top-Down-Head Coach, der etwas verlangt, dann muss es umgesetzt werden und wenn nicht, dann gibt es halt entsprechend, ja, den Rüffel und dass das alles so ein bisschen top-down ist und bei Dan Campbell und Aaron Glenn hat man eher so das Gefühl, ey, es ist so der Buddy oder der Vater dieses Teams, der sie alle so ein bisschen einschließt und das Ganze zusammenhält. Ja, bin ich gespannt, wie das läuft. Die Vorstellung war ja schon, bisschen cringe fand ich teilweise. Ben Johnson im Interview, da hat er seinen Witz über Matt LaFleur gemacht. Ich glaube, da hat er sich ein paar mehr Lacher erhofft. Das war nicht so der Fall. Was extrem witzig war, dass die, als Ben Johnson ja einer der Coordinators of the Year gewählt wurde, die Bears gesagt haben, hier ist euer Coordinator of the Year und ihm dann schon mit Anzug, Bears-Klamotten und Bears-Helm gezeigt haben. Komisch, weil das hat er natürlich nicht, bei den Bears geschafft, sondern bei den Lions. Aber hey, vielleicht muss man bei den Bears auch irgendwie was suchen, über was man sich jetzt auch noch mit freuen kann. Alles so sei mal dahingestellt, war ein bisschen komisch. Ich bin gespannt, ob das culturemäßig passt. Ben Johnson ist auch ein Typ, der gesagt hat, er steht nicht so gern im Mittelpunkt. Wird, glaube ich, bei der Media in Chicago dann auch nicht ganz so einfach. Also ich bin gespannt, wie es passt. Aber es freut mich auf jeden Fall für ihn, dass er da jetzt seinen Headcoach-Posten gefunden hat. Für wen es mich tatsächlich noch ein bisschen mehr freut, ist Aaron Glenn, der ja Headcoach bei den Jets wird. Und da jetzt auch seinen Platz gefunden hat. Wie gesagt, ich glaube, Aaron Glenn ist ein Typ, der so eine Culture entwickeln kann, wenn man seine Speeches gehört hat, seine Press Conferences gesehen hat. Und auch wie verdammt die Spieler ihn lieben. Also ich glaube, da ist er der richtige Mann und der kann da die Culture bei den Jets auch entwickeln. Er hat mit Aaron Rodgers natürlich da einen Quarterback, der ja nicht so ganz so einfach ist. Da ist man mal gespannt, wie sich das Ganze sonst so entwickelt und wen er auch noch mitnimmt zu den Jets. Das ist insgesamt immer interessant, wen die Koordinator mitnehmen. Ben Johnson hat jetzt mitgenommen, ganz kurz, ich bin sofort soweit. Also Antoine Randle-L auf jeden Fall, unser Wide Receiver Coach, der wird dort auch Wide Receiver Coach und Assistant Head Coach. Und dann hat er mitgenommen Assistant Quarterback Coach JT Barrett, der wird dort Quarterback Coach. Also die beiden hat er mitgenommen. Was für uns, finde ich, super wichtig ist, dass Hank Fraley wohl bei den Lions bleibt und promoted wird. Auch Tanner Engstrand bleibt bei den Lions und wird, glaube ich, promoted. Zwei unglaublich wichtige Coaches hier bei uns. Ich glaube, Hank Fraley hätten die Bears auch gerne bei den Bears gesehen. Wäre vielleicht dort auch unglaublich wichtig, weil man ja eine O-Line dort aufbauen muss. Aber Hank Fraley bleibt bei den Lions. Das ist ein absoluter Gewinn für uns. Und wen haben wir noch verloren? Wir haben noch einen verloren, und zwar Terrell Williams, der Dealer und Coach. Der wird ja DC bei den Patriots. Auch sehr, sehr schade. Ich finde auch, was er mit den vielen Verletzungen, die wir da auch in der D-Line hatten, gemacht hat, war richtig gut. Auch so vom Typ her richtig cool. Wurde auch von seinen Spielern da geliebt und viel Glück auf jeden Fall. Terrell Williams noch bei den Patriots. Und bei Aaron Glenn ist bis jetzt noch nichts bekannt, wen er da mitgenommen hat. Dann müssen wir drüber sprechen, dass wir dann Casey Rogers genommen haben von den Bucks. Der wird nämlich der neue D-Line-Coach, also direkt der Nachfolger von Terrell Williams schon da. Casey Rogers, unglaublich gute Arbeit geleistet, bei den Bucks auch. Die Run-Defense der Bucks war immer eine der besseren oder der besten in der Liga. Dementsprechend freue ich mich, dass wir den landen konnten. Man ist bei den Bucks noch an Larry Footy dran gewesen für den DC-Job, aber der ist ja bekannterweise an Calvin Shepard gegangen, also intern Linebacker-Coach. Und Calvin Shepard, ich habe es, glaube ich, vorher schon mal irgendwo gesagt, bin ich mir ziemlich sicher, dass man ihn als DC einsetzen wird, dass man das intern besetzen wird, weil Calvin Shepard mir auch schon so ein paar Mal aufgefallen ist. Bei Hard Knocks hat man natürlich einiges gesehen. Man hat ihn aber auch während des Spiels an der Sideline, wie er da mitgegangen ist. Aaron Glenn hat auch gesagt, er hat ihn in der letzten Zeit dann auch immer so ein bisschen auch drauf mit, sogar schon drauf vorbereitet, was das bedeutet. Und für mich einfach ein sehr gutes Potenzial. Ich weiß nicht, wie er die Defense spielen lassen möchte, ob er genauso viel Man spielen will wie Aaron Glenn oder ob er da ein paar andere Ideen hat. Entschuldigung, als Linebacker-Coach auf jeden Fall war er, finde ich, richtig stark, wenn man mal schaut, mit Malcolm Rodriguez, ein Sixth-Round-Pick, oder auch mit was, wie er Derek Barnes entwickelt hat. Da muss man schon sagen, hat er sehr, sehr Großes geleistet. Und ich finde einfach von der Art und Weise, ja, ist ja auch so ein Players-Coach, ein sehr, sehr emotionaler, motivierender Coach, der sich da mit in die Leute reinversetzen kann. Und was ganz witzig war, ist ja, als er zu den Lions gekommen ist, es war kein Hire von Dan Campbell direkt, denn Aaron Glenn konnte sich seinen Staff eigentlich weitestgehend auch selbst zusammenstellen. Aber MCDC hat zu Aaron Glenn gesagt, du, hör mal, Calvin Shepard, hör dir mal an, red mal mit dem Typ, gib dir mal ein Interview und sag mir mal, was du denkst. Ich glaube, das ist ein richtig guter Mann für uns. Und Aaron Glenn hat das dann gemacht und hat dann zu Dan Campbell gesagt, ui, den nehmen wir, der hat mich so überzeugt, an dem kommen wir nicht vorbei. Und so kam Calvin Shepard eigentlich zu den Detroit Lions. Er hat auch Angst, weil er ist tätowiert, er hat Dreadlocks und hatte dann gesagt, ja, vielleicht will mich deswegen keiner holen. Und er hatte mit dem Gedanken gespielt, auch sich die Dreadlocks abzumachen. Und Dan Campbell hat ihn dann gefragt, ob er verrückt ist, und auf keinen Fall. Und er ist auf jeden Fall auch sehr, sehr dankbar, dass er jetzt bei den Lions diese Chance bekommt. Und dementsprechend freuen wir uns auch mit Calvin Shepard. Ich glaube, es wird eine richtig, richtig gute Sache. Ich bin gespannt, was wir da machen. Ich hoffe ja, in der Offseason investieren wir noch mal ein bisschen mehr in die D-Line und mal sehen. Dann sind wir jetzt schon bei den Spielern. Da gibt es so ein paar Gerüchte, dass eventuell Aaron Glenn ein paar Jungs mitholt, Carlton Davis eventuell mitholt zu den Jets, Levi Onwuzurike und auch Milifonwu. Carlton Davis, fand ich, hat eine starke Saison gespielt bis zu seiner Verletzung. Würde ich gern behalten. Bei den anderen beiden ist es vielleicht auch eine Chance, weil die dann eventuell im Moment auch eher mehr Depth sind als Starter natürlich. Gerade für Melifonwu bei der Konkurrenz, die er da auf Safety hat mit Brian Branch und Kirby Joseph, ist es vielleicht für ihn auch eine Chance irgendwo anders. Das muss man gucken. Ich muss einfach sagen, dieses ganze Thema, dass jetzt Coaches von hier woanders hingehen und eventuell Spieler und Coaches mitnehmen, ist völlig normal. Man schaut sich mal an, wen Dan Campbell alles mitgenommen hat, als er hier bei uns angefangen hat, und von Coaches und Spielern. Also da war schon ein bisschen was dabei. Und dementsprechend ist es ganz normal. Wir sind es nur nicht gewohnt, weil früher unsere Coaches einfach richtig schlecht waren und es nicht viele gab, die sich da um unsere Coaches auch gerissen haben. Von daher, das ist halt einfach, kommt mit dem Erfolg und kommt dadurch, dass die natürlich andere Franchises auch sehen, was die Lions so gemacht haben. Die sehen vor allem, hey, die sind verdammt geschwächt gewesen, gerade in der Defense, aber haben es da hinbekommen. Die müssen da gute Leute haben und dementsprechend, ja, erzeugt man da Aufmerksamkeit. Und das ist völlig normal und ich bin da, muss ich ehrlich sagen, ziemlich relaxed, weil ich einfach glaube, dass Dan Campbell zusammen mit Brad Holmes da die richtigen Leute finden wird. Einer davon ist eventuell ja John Morton, der Passing Game Coordinator der Broncos. Er war auch schon bei den Lions gewesen. Ja, gibt es unterschiedliche Berichte. Die einen sagen, okay, er kam nicht so mit den Spielern hin. Die anderen sagen, er ist ein absolutes Genie. Ist ein Coach, der ein bisschen mehr den tiefen Ball auch forciert und der, ja, übers Running Game mit dem tiefen Ball, also könnte für die Entwicklung von Jared Goff nochmal ganz interessant sein. Und der ja gezeigt hat, dass er den tiefen Ball schmeißen kann, aber ja, dass bei den Lions oftmals so ein bisschen das, ja, das Ausnahme-Play auch war dann mit J-Mo. Und sind wir mal gespannt. Vielleicht wird der neue OC John Morton, hier hatten wir ja auch erstmal gedacht, eventuell intern mit Tanner Engstrand oder Hank Fraley. Aber beide wurden jetzt promoted und es sieht so aus, als würden wir den OC nicht intern besetzen, sondern da sieht es ganz stark nach John Morton von den Denver Broncos aus. Ist vielleicht auch gar nicht so verkehrt, da dann entsprechend was reinzubringen. Ja, eine neue Sichtweise, jemand, der das von außen, das, ich denke, auf dem, was wir haben am Playbook, weil Dan Campbell ist ja da auch mit involviert und auch Jared Goff. Jared Goff ist auch mit in die Suche des OCs involviert. Bin ich gespannt, weil ja, dann kannst du schon auf einigem aufbauen. Das heißt, das, was man jetzt schon so kreiert hat, da noch vielleicht den eigenen Touch mit reinbringt, das Ganze nochmal erweitert. Das ist oftmals sowas, was man sieht von Coaches, die Vorhandenes nehmen, ist ein bisschen auseinander. Man spielt so ein kompletter Wechsel vom Scheme her und von der Philosophie, das ist doch eher selten und halte ich auch für kritisch. Und warum sollte man das machen? Weil die Mannschaft ja so aufgebaut ist, wie sie nun mal aufgebaut ist, mit einem unglaublich gut starken O-Line-Running-Game unsere ganzen Receiver da an der Stelle auch. Ich denke, da wird man schon schauen, dass man jemanden hat, der eine ähnliche Philosophie hat, aber vielleicht seinen eigenen Twist in das Ganze noch reinbringen wird. Ja, und nicht nur Coaches werden uns verlassen, sondern auch Spieler. Aber da würde ich gerne dann demnächst mit Marius wieder drüber reden, welche Free Agents man halten sollte, welche man cutten kann oder verlieren kann oder vielleicht auch Spieler, die man cutten könnte. Aber das werden wir dann demnächst mal zusammen machen. Ansonsten, Leute, es war die beste Regular Season einer Detroit Lions Mannschaft aller Zeiten, die wir hier erlebt haben. Und das Schöne ist, wir sind für den Long Run gebaut. Also das ist nicht jetzt so, dass das jetzt das Window war und es ist zu und jetzt müssen wir irgendwie restructuren oder retoolen oder wie auch immer. Nein, die Pfeiler dieser Mannschaft sind eigentlich unter Vertrag. Brad Holmes hat es so aufgestellt, dass man auch die zukünftigen nächsten Verträge für wichtige Spieler wie Hutchinson etc. Da schon im Blick hat. Die Lions haben Cap Space. Also das alles ist eigentlich ja für die Zukunft auch ausgelegt. Man will langfristig eine Franchise sein, die immer ein Contender ist und dementsprechend ja, freut euch darauf. Ich freue mich jetzt schon auf die ganze Offseason. Ich freue mich auf den Draft, wenn man mal sieht, wie Brad Holmes die letzten Jahre da zugeschlagen hat. Er wurde jetzt auch wieder zum zweiten Mal in Folge Executive of the Year. Also Leute, das macht einfach Spaß und das hatten wir in der ganzen Historie der Franchise eigentlich so, zumindest seit der Super Bowl Ära nie gehabt, dass man sagt, okay, wir wollen nicht nur mit einem kleinen Shot mal haben, sondern ja, die Franchise hat eine Philosophie, hat einen Head Coach, hat einen guten GM und das ist das Allerwichtigste, hat einen guten Owner mittlerweile, hat mit Chris Spielman und Woods da absolut im Front Office Leute, die die Geschicke der Franchise sehr, sehr gut leiten können und dementsprechend ja, macht's einfach nur Spaß und da freue ich mich auf die Zukunft, auch wenn das jetzt ein bisschen bitter war und man sich ein bisschen mehr erhofft hat, so what, nächstes Jahr sind wir wieder da und eventuell können wir ein drittes Mal in Folge die NFC North verteidigen, das wird nicht einfach, weil wie gesagt, die Konkurrenz, die steckt da auch zu, jetzt kommen die Bears noch dazu, die Vikings waren dieses Jahr stark, mit den Packers muss man immer rechnen. Und von daher, aber ja, mit den Lions mittlerweile auch. Das ist ja das Schöne. Früher wurde über die Lions nicht so gesprochen. Mittlerweile müssen andere Franchises auch so über die Lions sprechen. Deswegen freut euch da auf die Zukunft. Und ansonsten, ja, Super Bowl steht fest. Chiefs, Eagles, wie gesagt, für mich höchst uninteressant. Beide Teams, kein Team, wo ich jetzt irgendwo da die Daumen drücken würde oder es einem Team mehr gönnen würde als dem anderen, hätte mich vielleicht, also wenn die Bills drin gewesen wären, hätte ich mich natürlich wahrscheinlich mehr für die Bills gefreut und hätte denen die Daumen gedrückt, gibt ja auch dann eine kleine Verbindung von den Bills mit den Lions, als sie jetzt schon ein paar Mal hier bei uns gespielt haben und ich glaube, da gibt es auch unter den Fans ist das Verhältnis sehr, sehr cool, hat aber nicht sollen sein. Da waren ja ziemlich kontroverse Calls und vielleicht holen wir das gerade als Abschlussfrage. Seid ihr dafür, dass in der NFL endlich irgendwelche Technologien zum Einsatz kommen, die den Spot des Balles mal genau bestimmen können? Also ich glaube, Fußball gibt's ja schon, Chips im Ball etc. und das wäre wahrscheinlich nicht unbedingt das Problem, einen Chip in den Ball zu machen und einen Chip in die Chains zu machen. Und dann kann man den genauen Standort der Chain nachvollziehen und man kann den genauen Standort oder Standpunkt des Balles nachvollziehen. So, und dieser, wenn man das dann hat, dann kann man genau sehen, war der Ball über eine imaginäre Linie oder nicht. Und es müssen nicht von der Seite irgendwelche Leute reinrennen und sagen, der Ball war da oder war einen Schritt weiter vorne. Und da geht es im Endeffekt dann um Sieg oder Niederlage in so knappen Spielen, wie sie es in den Playoffs ja immer sind. Ich finde das immer sehr, sehr kritisch, vor allem gerade bei so, jetzt hat man es wieder gesehen, bei so Quarterback-Sneaks, da sieht man ja kaum, wo der Ball ist. Aber da finde ich auch, glaube Timo Riske von PFF hat das gesagt, das ist richtig. Das ist aber auch ein Risiko, was man dann mit eingeht. Also, wenn ich einen Quarterback-Sneak mache, dann muss ich mir sicher sein, dass es eindeutig ist, dass der Ball drüber ist. Weil die Refs es nicht sonderlich gut sehen können. Aber naja, das ist eine andere Geschichte. Aber deswegen die Frage an euch, mehr Technologie im Football, ja oder nein? Würde mich definitiv mal interessieren, was ihr so dazu sagt. Ansonsten, ob ihr den Super Bowl schaut oder nicht, für die alle, die den schauen, wünsche ich euch viel Spaß. Und alle anderen wünsche ich noch eine schöne Offseason. Wir hören uns auf jeden Fall nochmal und demnächst dann auch wieder mit Marius, versprochen. Bis dahin, bleibt mir alle gesund, gehabt euch wohl und Go Lions!